So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben 5-6 Minuten nach 9 und ich darf ganz herzlich Sie alle begrüßen zu unserer heutigen Sitzung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es ist die 60. Sitzung, aber wir gehen noch nicht in Rente. Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich folgende Geburtstagskindern noch gratulieren. Am 18. Juni hatte Dietmar Friedhoff Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Er wurde ein gesegnetes Alter erreicht, wie auch sein Kollege Edgar Naujok. Auch er hatte Geburtstag am 25. Juni. Das war ja gestern. Vielleicht hat er zu lange gefeiert, dass er heute noch nicht da ist, aber schauen wir mal. So. Noch lädiert. Das war was Ernstes. Ja. Das ist nicht ernst. So, unser Tagesordnungspunkt 1 heute lautet Unterrichtung durch die Bundesregierung durch Staatsministerin Sarah Reglewski, die ich ganz herzlich hier links neben mir begrüßen darf. Und zwar geht der Bericht zum deutschen Beitrag zur weltweiten Erreichung der Sustainable Development Goals, SDGs oder Agenda 2030 genannt. Und es geht darum, welche Ziele haben wir erreicht, wo stehen wir heute? Und das machen wir natürlich nicht nur mit der Staatsministerin, sondern wir haben auch noch aus der Zivilgesellschaft Marie-Louise Abshagen. Sie ist Leiterin der Nachhaltigkeitspolitik Forum Umwelt und Entwicklung. Und ich darf natürlich auch begrüßen unsere parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler sowie vom BMZ zusätzlich Marlene Hohmeier. Und Sebastian Lang und Dorothea Schwarz, die stehen uns aus dem BMU zur Verfügung. Das heißt heute Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. So, dieser Tagesordnungspunkt ist öffentlich und wird im Parlamentsfernsehen und über die Internetseite live übertragen. Die weltweiten Erreichung der Sustainable Development Goals, 17 an der Zahl, wurde 2015 von der UN in die Wege geleitet. Und die Periode läuft bis 2030. Und da wollte man eigentlich diese Ziele erreicht haben. Wir werden heute sicherlich mehr dazu hören, wie weit wir da sind. Es sind 169 Zielvorgaben gemacht worden. Und es gliedert sich dann weiter in verschiedene Berichte, die Staaten abliefern müssen. Aber inzwischen haben wir ja auch auf EU-Ebene den Nachhaltigkeitsbericht für bestimmte Firmen, die auch Berichte erstellen müssen, was nicht immer auf Wohlgefallen der Firmen stößt. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und wir steigen ein mit einem Eingangsstatement von etwa 5 Minuten, Frau Staatsministerin. Und dann folgen Fragerunden. Das geht bei uns so, dass immer Frage und Antwort in einem Timeslot von 4 bzw. 3 Minuten sind. Und dann werden wir schauen, ob wir da hinkommen. Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hoffmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorab möchte ich mich einmal dafür entschuldigen, dass ich ein bisschen zu spät war. Auch nach fast 10 Jahren im Deutschen Bundestag komme ich mit diesem Zahlensystem im Jakob-Kaiser-Haus immer nur so begrenzt klar. Und das Zweite ist, ich möchte mich ganz ernsthaft dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Ich stehe natürlich den Kolleginnen und Kollegen im PBNE regelmäßig auch zur Verfügung. Ich finde das aber sehr hervorragend, dass eben halt auch andere Ausschüsse dieses Thema sich jetzt auch wirklich annehmen und mich auch dazu einladen, weil Nachhaltigkeit, das ist ja, das wurde schon aus den Worten des Vorsitzenden deutlicher, ein klassisches Querschnittsthema, was aber auch wirklich nur gelingen kann, wenn alle es auch tatsächlich als ein solches begreifen und auch wissen, dass sie ihren Beitrag dazu leisten müssen. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass andere Kolleginnen ihrem Beispiel an der Stelle folgen. Ja, es wurde schon ausgeführt, die SDGs, die Global Sustainability Goals, sind ein sehr umfassendes Regelwerk. Und ich bezeichne es immer so ein bisschen als ein Versprechen, was die Menschheit sich selber gegeben hat, wo es im Grunde genommen vereinfacht gesagt darum geht, dass wir sicherstellen, dass wir ein gutes Leben für die Menschen, die jetzt auf dieser Erde sind, erhalten, aber eben halt auch sicherstellen, wie wir auch in Zukunft gut leben können. Und damals war das auch ein wirklich großer Durchbruch, dass man sich auf so umfassende Punkte, die sich quer durch alle Lebens-, Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche ziehen, auch verständigt hat. Und man muss auch sagen, man hat in den ersten Jahren durchaus in einigen Bereichen gute Fortschritte gemacht. Leider ist es so, dass sich die Rahmenbedingungen für die Erreichung der Ziele in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben. Wir alle erinnern uns an die Covid-19-Pandemie, die insbesondere die Volkswirtschaften im globalen Süden sehr stark auch getroffen hat, wo wir auch heute noch ganz stark die Auswirkungen sehen. Dann haben wir den russischen Angriffskrieg natürlich gegen die Ukraine, der ja auch deutlich noch mal Auswirkungen gehabt hat, jenseits dessen, dass sich öffentliche Gelder auch auf andere Bereiche konzentriert haben. Aber wir erinnern uns auch an das Thema Getreide und Versorgung, was auch die Bekämpfung des Hungers, was eins der SDG ist, natürlich auch erheblich erschwert hat. Dann haben wir zusätzlich eben auch eine weitere große Krisenregion mit der Situation im Nahen Osten in Israel durch den Angriff der Hamas. Und das ist natürlich alles Rahmenbedingungen, die uns das alles sehr erschwert haben. Deswegen gibt es eine sehr ernüchternde Zwischenbilanz der Agenda 2030. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass wir diese Zwischenbilanz, das haben wir auch als Bundesregierung getan, aber wir sollten es als Gesellschaft, auch als Staatengemeinschaft tatsächlich auch sehr ernst nehmen, dass es einige Punkte gibt, wo wir uns auch die Frage stellen müssen, ob wir eigentlich mit den Maßnahmen, die wir bisher gemacht haben, auch tatsächlich nachhaltig unterwegs waren, weil wenn wir uns beispielsweise angucken, dass insgesamt die Impfquote im Kontext der Covid-19-Pandemie runtergegangen ist für insbesondere sogenannte Kinderkrankheiten, dann muss man sich die Frage stellen, ob in einer Pandemie, wo Impfen ja immer der Ausweg gewesen ist, warum wir eigentlich keine Strukturen haben, auf die wir aufsatteln können und warum das im Gegenteil eigentlich dazu geführt hat, dass wir hier nicht vorangekommen sind. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da sehr, sehr kritisch drauf gucken. Wie gesagt, nur 15% der 139 Unterziele sind aktuell auf dem richtigen Weg. Und leider, wie gesagt, bei 20% sind die Indikatoren sogar auf den Ausgangswert hinter den Ausgangswert von 2015 zurückgefallen. Gut ist, dass beim SDG-Gipfel zur Halbzeit der Agenda 2030 im letzten Jahr die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen sich trotzdem zur Agenda 2030 bekannt haben und auch gesagt haben, sie wollen daran weiter arbeiten. Wir als Bundesregierung haben angekündigt, dass wir 12 Schlüsselbeiträge liefern werden, die eben diese Punkte untermauern, wo wir auch unsere eigenen Beiträge aufführen und deutlich machen, dass wir entschlossen hinter der Agenda 2030 stehen. Wir haben ja auch einiges getan, auch gemeinsam. Ich habe es gerade angesprochen, die Ernährungskrise, auch als Folge des russischen Angriffskriegs, wo wir gemeinsam mit der Weltbank das Bündnis für globale Ernährungssicherheit ins Leben gerufen haben. Aber auch beim Thema Klimaschutz, was ja auch eines der wichtigen Elemente der Agenda 2030 ist, zum Thema Erhalt der Biodiversität und einer sozial gerechten ökologischen Transformation, wo wir eben auch gesagt haben, wir sehen uns hier nicht als nur mit dem Fokus Deutschland, sondern eben halt auch international, Stichwort internationale Klimafinanzierung, wo wir auch 2022 eben über 6 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln für Klimaschutz und Klimaanpassung in Entwicklungs- und Schwellenländern zur Verfügung gestellt haben. Und noch einmal zurückzukommen auch auf das Thema Covid-19. Erst letzte Woche hat Bundeskanzler Scholz die deutsche Unterstützung für den Gavi African Vaccine Manufacturing Accelerator verkünden können, wo es ja auch darum geht, dass wir in den nächsten 10 Jahren mehr als 800 Millionen Impfdosen auf dem afrikanischen Kontinent produzieren können. Also nochmal zurück zu dem, wo wir wahrscheinlich in der Vergangenheit uns nicht gut aufgestellt haben. Hier werden Strukturen geschaffen, die halt auch nachhaltig tragen können. Wichtig auch das Thema Gleichstellung, wo ja auch das BMZ sich sehr stark auch auf bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit eben halt auf die Beteiligung von Frauen und auch Mädchen fokussiert. Und auch beim Thema Entwicklungsfinanzierung, großes Thema auch beim SDG-Gipfel letztes Jahr, wo wir jetzt eben gemeinsam mit anderen Gebern für Hybridkapital auch über Garantien dann nochmal die Effekte, die die Weltbank produzieren kann, hebeln wollen, sodass wir hier eben einfach besser aufgestellt sind. Was machen wir noch? Einer der Gründe, warum Sie mich vermutlich eingeladen haben, ist ja auch die Neuerarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, wo wir ganz bewusst eben halt auch gesagt haben, wir möchten, dass wir das auch noch mal ein Stück weit breiter anlegen, wo wir auch bei den Zielen nicht nur im Bereich des Klima- und Umweltschutzes, wo wir auch schon in der vergangenen Version der Nachhaltigkeitsstrategie ganz gut aufgestellt waren, einen Fokus haben, sondern dass wir eben halt auch bei den Teilzielen, bei anderen Teilzielen, insbesondere im sozialen Bereich, auch wenn es um das Thema Transformation geht, deutlich klarer werden, wo wir bei den Indikatoren nachgeschärft haben. Ich nenne ein Beispiel. Das eine ist die Frage der Bildungsbeteiligung und der Aufstiegsmobilität, aber auch die Frage von Gleichstellung haben wir stärker in den Kapiteln adressiert. Genauso wie auch die Frage, ob es in Deutschland einen Zusammenhang eigentlich gibt zwischen sozioökonomischer geringem Status und der Frage, wie gesund man lebt oder ob man gar frühzeitig stirbt. Das sind so Elemente, wo wir jetzt noch mal einen deutlich weiteren Fokus drauf haben. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir müssen auch systematischer an die Dinge herangehen. Einerseits die Nachhaltigkeitsstrategie deutlich stärker auch mit dem Regierungshandeln verzahnen. Wir haben uns ja als Bundesregierung den Auftrag gegeben, Nachhaltigkeit als Richtschnur unserer Politik aufzunehmen. Das, finde ich, kann man durchaus auch ganz gut erkennen. Und deswegen muss die Nachhaltigkeitsstrategie natürlich deutlich praxisorientierter, aber auch präziser und fokussierter auf dieses Regierungshandeln wirken, was wir auch mit einer Governance gemacht haben, die eben nicht mehr nur so ist, dass sich alle paar Monate einmal ein Ausschuss, als Staatssekretärsausschuss mit dem Thema befasst, sondern wir eben halt auch mit sogenannten Transformationsteams ressortübergreifend dauerhaft hier auch an dem Thema arbeiten. Wichtig ist auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Themen, die wir adressieren müssen. Das andere ist, dass wir eben halt aber auch sagen, was sind denn Effekte, die halt einen Hebel haben für die Erreichung der SDGs. Und da ist natürlich das Thema Finanzen wahnsinnig wichtig. Einzelne Punkte habe ich genannt. Das ist die Frage des tatsächlichen Gebens von Haushaltsmitteln für bestimmte Projekte, aber eben halt auch die Frage Schuldenerleichterung für Länder des globalen Südens, aber eben halt auch die Frage, wie wir den Bereich des sogenannten Sustainable Finance auch stärker adressiert bekommen. Wir können ja eben das Thema Transformation, ökologischer Umbau, aber auch die SDGs nicht alleine nur mit öffentlichem Geld finanzieren. Das ist auch nicht sinnvoll, weil es eben etwas ist, was einen Rahmenbedingungen schafft, auch für ökonomische Prosperität, von dem dann am Ende alle profitieren. Das ist ein Thema, was sich hier auch sehr stark dann als Hebel sozusagen präsentiert, genauso wie die internationale Ebene. Ich sage mal, der gute Ansatz der Agenda 2030 ist ja tatsächlich der, dass er sagt, wir sind auf der Erde, in der Weltgemeinschaft voneinander abhängig. Wir können eigentlich selber nur gut wachsen, wenn andere das auch tun. Und deswegen haben wir eben halt ganz stark auf diese internationalen Bezüge abgehoben und immer wieder gesagt, die einzelnen Ziele verknüpft mit diesem Hebel internationale Politik. Und wir arbeiten da, das darf ich auch so sagen, ganz stark auch mit dem BMZ zusammen. Wir werden das jetzt auch mit dem Blick auf die verschiedenen großen Konferenzen, die in diesem Jahr anstehen, auch weiter tun. Als erstes einmal wichtig, dass diesjährige High-Level-Politik-Forum, was auch ein Zulauf ist auf den VN-Zukunftsgipfel, wo es ja auch darum geht, ob unsere internationalen Organisationen, unsere Architektur eigentlich so aufgestellt ist, dass wir auch die SDGs erreichen können und als Weltgemeinschaft weiter schlagkräftig sind. Das sind alles Punkte, wo wir eben halt unsere Punkte mit einbringen und wo wir eben halt uns auch klar positionieren werden. Soweit würde ich erstmal einen Cut machen.
Ja, vielen herzlichen Dank für den Ritt durch die ganzen Social Development Goals und den Stand der Erreichung der internationalen Gemeinschaft und auch den deutschen Beitrag dazu. Wir steigen ein in unsere Fragerunde und die SPD. Entschuldigung, jetzt habe ich übersplättert, dass Frau Abtagen zunächst das Wort hat. Ebenso für ein Eingangsstatement von 5 Minuten. Ich war schon bei der Fragerunde. Das machen wir erst nach Ihrem Statement, Frau Abtagen. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Einladung von mir. Wir haben es eben schon gehört, die Dialogfassung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie liegt jetzt vor. Und ich finde, sie bringt die Ambivalenz in der Umsetzung der SDGs in, durch und mit Deutschland sehr gut auf den Punkt. Einerseits betont sie erneut, die SDGs und die 2030-Agenda sind Richtschnur und Leitprinzip für die Politik der Bundesregierung. Das haben wir schon gehört. Andererseits steht da auch sehr deutlich, der Umsetzungsstand der SDGs ist kritisch. 85% der Unterziele sind nicht on track. Das bedeutet, ihre Umsetzung ist zu langsam oder gar rückläufig. Und das heißt, nach derzeitigen Prognosen werden nur 15% der SDGs überhaupt bis 2030 erfüllt. insbesondere die Umsetzung von SDG 2, 11, 14, 15 und 16 läuft gar nicht gut. Das heißt beispielsweise bei Themen wie Pressefreiheit, Artenverlust, Stickstoffbelastung sowie Lebenserwartung stehen wir schlechter da als noch vor 2015. Dabei, und das hat Frau Staatsministerin Wrigleski auch schon gut gesagt, dabei hatte sich die Weltgemeinschaft ja vorgenommen, in all diesen Bereichen wirklich etwas zu bewegen. Und ich finde, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die Agenda 2030 ist kein Nice-to-have-Wunschkonzert, sondern wirklich eine herausragende Errungenschaft internationaler Zusammenarbeit. Wir haben einen breiten Konsens in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weltweit, dass allen Menschen auf der Welt ein Leben in Würde zusteht, dass wir die Zerstörung der Umwelt aufhalten müssen und dass man mit konkreten Maßnahmen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft genau darauf hinwirken muss. Und alle Regierungen der UN, damals die Regierung der Großen Koalition, haben sich gemeinsam darauf verständigt. Nun haben wir noch 6 Jahre bis zur Umsetzung der SDGs, 1 Jahr davon in dieser Legislaturperiode. Deswegen möchte ich Sie an dieser Stelle auf die sogenannten Spillover-Effekte hinweisen, also einfach gesagt die Auswirkungen deutscher Politik und Wirtschaft auf die Welt. Das Wissenschaftsgremium SDSN hat einen sogenannten Spillover-Report, ein Ranking veröffentlicht, bei dem Deutschland 2022 auf Platz 149 von 163 lag. Und hierbei sind besonders Umwelt- und Sozialauswirkungen des deutschen Wirtschafts- und Handelsmodells besonders schwerwiegend drin aufgezeichnet. Diese Spillover-Effekte anzugehen, haben somit ein Riesenpotenzial, insbesondere um die Lebensbedingungen der Menschen im globalen Süden zu verbessern. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf eine Publikation hinweisen, eine Gesetzessammlung, die wir für Sie erstellt haben, in dem wir über 100 Vorschläge für Gesetze oder Gesetzesänderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit zusammen verfasst haben, mit vielen ExpertInnen und damit konkreten Handlungsspielraum explizit für Sie als ParlamentarierInnen formuliert haben. Und gut, die Hälfte dieser Gesetze findet sich tatsächlich sogar in dieser oder ähnlicher Form im Koalitionsvertrag wieder, haben also konkretes Umsetzungspotenzial. Wir haben noch weitere Exemplare, die ich Ihnen gerne gebe. Es gibt viele Beispiele darin, die Sie sich anschauen können, für Sie im AWZ und Ihrer Funktion in anderen Ausschüssen noch in dieser Legislaturperiode umsetzbar, unter anderem, um eben diese sogenannten Spillover-Effekte anzugehen. Zusammenfassend könnte man sie als einen sogenannten SDG-Verbindlichkeitsboost bezeichnen für die deutsche Nachhaltigkeitspolitik. Und wir schlagen deswegen für das letzte Jahr in dieser Legislaturperiode ein paar Maßnahmen vor, mit denen Sie die SDGs voranbringen können. Das erste ist die Beschleunigung quasi beschlossener Maßnahmen mit großer Hebelwirkung. Ein Beispiel, das finden Sie auch darin, wäre der Exportstopp für gefährliche Pestizide, die in der EU bereits verboten sind. Vielleicht wissen Sie, im BML liegt hier bereits etwas vor. Jetzt müssen dringend Blockaden aufgelöst werden, um dieses Gesetz tatsächlich umzusetzen. Das zweite wäre die Stärkung der Vorreiterrolle des öffentlichen Auftraggebers in der Nachhaltigkeit, beispielsweise vertragliche Fixierung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Kriterien in der Vergabe öffentlicher Kredite. Hier könnte zum Beispiel die Maßnahmen aus dem Lieferkettengesetz könnten übertragen werden auf staatliche Kredite oder eine Reform des Außenwirtschaftsförderungsgesetzes. Das dritte wäre, Maßnahmen zu fördern, die mehrere SDGs verbinden, zum Beispiel Ungleichheit und Staatseinnahmen oder Umweltschutz und Gesundheit. Wir haben hier drin beispielsweise ein Ressourcenschutzgesetz formuliert, das die Erweiterung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie sein könnte, oder Oldie but Goldie, klimaschädliche Subventionen angehen. Die Besteuerung von Kerosin würde zum Beispiel 8 Milliarden Euro einnehmen und 26 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das vierte wäre eine Priorisierung von SDGs, die rechtlichen Schutz von marginalisierten Gruppen verstärken. Und der letzte Punkt, last but not least, der Elefant im Raum. Wir brauchen öffentliche Investitionen für Gemeinwohl und Nachhaltigkeit statt Haushaltskürzungen. Die GZ hat es gestern erst vorgerechnet. Jeder Euro, der in die Entwicklungszusammenarbeit geht, spart später 4 Euro für humanitäre Nothilfe. Insofern gebietet es sich nicht nur aus ethischen Gründen, weiterhin in der Zusammenarbeit mit Menschen im globalen Süden zu arbeiten, sondern es gibt selbstverständlich auch geostrategische und sicherheitspolitische Argumente. Genau. Gerne komme ich mit Ihnen weiter über diese sehr spannende Publikation ins Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihren Input hier. Und wir würden dann in die Frage- und Antwortrunde einsteigen. Wie gesagt, es sind jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Ich bitte Sie auch jeweils dann zu sagen, wen Sie fragen wollen, weil dann haben wir es einfacher, die Antworten zu bekommen. Und wir gehen der Frage nun nach, warum sind wir noch nicht on track? oder machen wirklich alle Staaten mit? Karam Wadjabi beginnt für die SPD.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Danke schön für die einführenden Worte bei den Vorträgen. Wir sind uns einig darüber, dass Luft nach oben ist, wenn es darum geht, die Ziele umzusetzen und sehr viel Nachholbedarf. Sie haben die Gründe genannt. Wir haben Corona, Pandemie und andere Krisen. Und ich finde es sehr gut, dass wir vor der Tagung in New York, dass wir uns hier darüber austauschen, dass wir insbesondere über die Ziele reden. Deshalb meine Fragen an Frau Staatsministerin. Die erste Frage ist, was sind denn die Erwartungen der Bundesregierung an das Forum in New York, die konkreten Erwartungen? Zweite Frage, was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Zielsetzungen, die beschlossen werden müssen, um die Umsetzung der SDGs bis 2030 wieder auf Kurs zu bringen? Frau Absagen hat uns was im Stammbuch geschrieben, was wir alles machen müssen. Und deshalb wäre mir wichtig, was sind denn die Zielsetzungen? Und meine letzte Frage bezieht sich auf globale Süden. Das wurde mehrfach genannt, Stichwort Spillover-Effekte. Deshalb ist mir wichtig an die Frage, was ist die Position der Bundesregierung in Bezug auf die nationale Entwicklungsstrategien der Partnerländer im globalen Süden? Wie können wir diese besser berücksichtigen in unserer Zusammenarbeit für die SDGs?
Ja, also beim High-Level Political Forum haben wir ganz klar eine Zielsetzung, dass wir, also wie es ja auch gerade angesprochen wurde, dass wir uns stark fokussieren, weil wir, ich habe das in einer anderen Runde schon mal gesagt, es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, das ist, die SDGs sind ein Gesamtkunstwerk, aber ich glaube, damit wir noch richtig was nachholen, müssen wir uns auf bestimmte Sachen tatsächlich noch mal stärker auch fokussieren, um die dann systematisch anzugehen. Und in New York steht vor allem für uns SDG 1, also die Bekämpfung von Armut im Fokus, das Thema Hunger, das Thema Klimaschutz, also SDG 13, Frieden und Gerechtigkeit natürlich, und auch das SDG 17 Partnerschaften. Also welche, die auch eine starke Hebelwirkung haben, weil wir alle uns natürlich vorstellen können, dass Menschen in extremer Armut, die Hunger leiden, einfach auch nicht besonders gut in der Lage sind, auch mit uns gemeinsam an anderen Themen zu arbeiten. Und das ist ja auch etwas, was man immer wieder nach vorne stellen muss. Es geht nicht darum, dass man etwas Menschen überhilft, sondern es geht darum, dass wir Menschen auch ermächtigen, selber auch Dinge mitzugestalten. Das ist ja ein sehr wertvoller Ansatz in der Agenda 2030. Und wir werden deswegen auch ein Zeitevent dazu ausrichten, was eben genau diese Ansätze eben halt auch integriert betrachtet, Armut, Hunger, Klima, und da eben halt auch drauf setzen, mit welchen Partnern können wir das zusammen machen. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, wo sich auch Deutschland sehr stark einsetzt. Das konnte ich auch letztes Jahr beim Halbzeitgipfel nochmal sehr deutlich auch wahrnehmen, dass Deutschland da auch ganz stark als Partner auch wahrgenommen wird, weil wir eben halt auch Ansätze auch in der Entwicklungszusammenarbeit verfolgen, die eben nicht sagen, wir haben hier etwas, was ihr jetzt gut finden müsst, sondern wo wir gemeinsam auch was mit Partnern entwickeln. Und ich glaube, das ist auch genau der Schlüssel, den wir haben. Was wir auch hinkriegen müssen, und das ist das, wo wir ja auch im Staatssekretärsausschuss stark dran arbeiten, ist, dass wir eben auch andere Bereiche darauf fokussieren, dass wenn sie mit Ländern des globalen Südens, insbesondere auch mit Afrika zusammenarbeiten, eben halt auch die Ansätze, die in der Agenda 2030 angelegt sind, auch wahren. Ja, dass man deutlich macht, wenn wir im Kontext Transformation Energie einkaufen, dann müssen wir sicherstellen, dass anders als in der Vergangenheit auch Wertschöpfung in den Ländern stattfindet, wo diese produziert wird. Und das ist nicht nur im Bereich der Fossilen, wo wir ja stark zurückfahren wollen, sondern auch wenn es um beispielsweise grünen Wasserstoff geht, dann wird es nicht so sein können, dass die Wertschöpfung nur bei uns stattfindet. Das sind so die Punkte jetzt mal ganz versucht in der Kurze der Zeit anzureißen.
Vielen Dank. Wir kämen zur CDU-CSU. Abgeordneter Volkmar Klein.
Ja, die SDGs spielen ja im parlamentarischen Raum, gerade auch international, eine ziemlich große Rolle. Und ich darf ja Leiter der Delegation des Bundestages sein bei der IPU, bei der Interparlamentarischen Union, die im Übrigen ja zumindest jetzt gerade aktuell wegen der neu gewählten Präsidentin sehr, sehr afrikanisch geprägt. Und dort stand im Mittelpunkt der vorletzten Tagung SDG 16 und wurde diskutiert als zentrale Hebel, um auch die anderen Dinge zu erreichen. Weil ja klar ist, wenn kein Frieden ist, wenn keine Verlässlichkeit da ist, keine Good Governance, einfach die Grundlage für Armutsbekämpfung, für Hungerbekämpfung und für Wertschöpfung darstellt, dann wird es das alles nicht geben. Das war die zentrale Botschaft der IPU-Tagung. Und ich habe mich jetzt, Frau Staatsministerin, eigentlich ein bisschen gewundert. Sie haben eben eine ganze Reihe von Hebeln genannt, aber gerade SDG 16, was von der Weltgemeinschaft als zentral empfunden wird, jedenfalls von der IPU als internationale Vertretung der Parlamentarier, haben Sie gar nicht genannt. Deswegen würde mich interessieren, auch nur wenige Minuten Zeit, wenn Sie dazu noch was sagen würden, was tut denn die Bundesregierung aktuell, gerade um SDG 16 und damit die Grundlage für die Erreichung der anderen SDGs zu erreichen?
Ja. Frau Staatsministerin.
Ja, herzlichen Dank. Ich hatte es nur sozusagen jetzt einmal am Rande anklingen lassen, das stimmt. Ich finde es wichtig, deswegen bin ich auch sehr dankbar für Ihren Beitrag, dass wir gerade beim Thema Frieden auch sehr, also nicht nur auf das fokussieren, was uns hier auch in Deutschland und in Europa beschäftigt. Also natürlich ist das Thema Krieg in der Ukraine eins mit weiteren Auswirkungen, genauso wie die Situation im Nahen Osten. Aber wir haben ja, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen insgesamt weltweit in Konfliktregionen leben, dann ist natürlich evident, dass das ein großes Problem ist für Fortschritte, die es im Bereich der SDGs gibt. Wir arbeiten auch hier sehr stark mit Partnern vor Ort in der Region zusammen, auch im Ausbau des Ganzen, wo wir eben halt auch uns bemühen, vor Ort Netzwerke für Friedenssicherung und Entwicklung, Konfliktlösung auch anzubieten. Das ist ein Element, was uns sehr wichtig ist. Wir versuchen hier eben auch die internationalen Organisationen so zu stärken, dass sie auch stärker wieder als Vermittler tätig werden. Das wird auch ein Beitrag sein, den wir beispielsweise auch im Kontext oder mit Blick auf den Zukunftsgipfel vorantreiben werden, weil wir eben ja einfach wahrnehmen, dass die internationale Staatengemeinschaft hier nicht mehr so wie in der Vergangenheit auch auftritt. Da müssen wir, glaube ich, wirklich sehr deutlich ran. Das wird auch einer der Punkte sein, die wir dort auch vorantreiben wollen. Das vielleicht einmal so als die Punkte, weil klar ist, es ist ein ganz wichtiger Punkt, aber den man halt auch nicht nur mit einer Maßnahme begegnen kann, sondern wir brauchen mehrere Sachen. Wir müssen in der Lage sein, eben in Konfliktregionen auch Menschen zu stärken, hier Lösungen zu finden. Wir brauchen die Stärkung der internationalen Weltgemeinschaft und der Möglichkeiten zur Friedensschlichtung und auch zur Konfliktlösung. Das vielleicht einmal als ein
Input. Weitere Nachfrage, Herr Klein?
Ja, das ist alles total wertvoll und bezieht sich auf Konflikte. Aber SDG 16 ist ja mehr Good Governance im Inneren. Und wenn es keine verlässlichen Strukturen gibt, dann wird das auch mit den Wertschöpfungsketten nichts. Das heißt, vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen.
Ja, absolut. Also deswegen habe ich ja einmal gesagt, internationale Staatengemeinschaft stärken, also auch die Frage auch darüber hinaus, also nicht nur die UN, WTO etc. Das andere ist, dass wir die Zivilgesellschaft hier ansprechen, um halt auch in Staaten, wo wir im Moment keine Good Governance haben, in der Perspektive so etwas aufbauen. Also ich könnte da jetzt noch mehr zu sagen, aber jetzt fehlt mir die Zeit vielleicht gleich.
Das ist richtig, wenn es rot wird, ist es vorbei. Auf der Uhr jetzt für Bündnis 90 Grüne Susanne Menge.
Dankeschön. Ich habe zwei Fragen an Frau Rieglewski. Die erste, die 12 Schlüsselbereiche betreffend. In der Veröffentlichung, inwiefern erfüllt Ihrer Meinung nach die jetzige Dialogfassung diesen Anspruch, diese 12 Schlüsselbereiche zu erfüllen? Im Hinblick auf die SDGs und die Frage an Frau Abshagen. Der starke Fokus, den Sie gerade gerichtet haben auf die fiskalischen Maßnahmen, können Sie die konkretisieren, was die Erfüllung der SDGs betrifft? Und welche Effekte sehen Sie, um negative Spillover-Effekte zu vermeiden?
Ich würde sagen, fangen wir mit der Staatsministerin an und gehen dann zur Frau Abzagen.
Ja. Also wir haben uns natürlich die Schlüssel, es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Nachhaltigkeitsstrategie und den Schlüsselbeiträgen. Die Schlüsselbeiträge gab es in der, wurden ja auch schon im letzten Jahr, auch schon im Vorfeld der Halbzeitbilanz sozusagen angefangen zu entwickeln. Und wir haben das natürlich auch mit aufgenommen, weil wir in der Nachhaltigkeitsstrategie natürlich sicherstellen müssen, dass wir auch diese Schlüsselbeiträge wirklich dann liefern können und nicht nur aufschreiben. Ja. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich auch die richtigen Ansätze gewählt haben. Wenn Sie sich die, beispielsweise die ersten beiden Punkte angucken, dann sind wir hier ganz stark an dem Hebel Finanzen, der einfach auch sehr, sehr wichtig ist, der auch noch mal auch eine Wechselwirkung hat, beispielsweise beim Thema nachhaltige Entwicklungsfinanzierung, aber eben auch beim Thema Schuldenmanagement, zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben. Auch das ist ein Element, wie man überhaupt auch erstmal Staaten wieder dazu ermächtigen kann, aktiv zu werden. Wenn wir uns anschauen, dass es eine ganze Reihe von Staaten gibt, die mehr Geld ausgeben für Schuldendienst, als sie eigentlich für ihre Bevölkerung zur Verfügung haben, dann ist das hier ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Gleiches gilt eben aber auch für andere Aspekte, wie beispielsweise den ganzen Bereich Gesundheitssysteme und Pandemieprävention. Wenn wir so vulnerabel sind, wie wir das während der Corona-Pandemie gesehen haben und das bleiben, dann sind alle Fortschritte, die wir machen, immer fragil. So, und von daher, glaube ich, haben wir hier eine ganz gute Wechselwirkung und wir nutzen die Nachhaltigkeitsstrategie auch mit dem Governance-Ansatz, den wir da drin haben, natürlich auch, um zu schauen, wie wir diese Commitments dann auch einhalten können.
Frau Absagen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Neben den Haushaltsmitteln für Entwicklungszusammenarbeit läuft derzeit auch ein Prozess, an dem sich Deutschland unbedingt beteiligen sollte, und zwar die Erarbeitung einer UN-Steuerkonvention. Dabei geht es unter anderem um den Kampf gegen illegale und illegitime Finanzflüsse, Informationsaustausch und Besteuerung multinationaler Konzerne. Sie wissen wahrscheinlich, Deutschland ist auf dem Schattenfinanzindex auf Platz 7. Das bedeutet, Geldwäsche in Deutschland ist sehr leicht. Staaten, vor allen Dingen auch im globalen Süden, gehen durch diese Steuervermeidung oder Gewinnverschiebung von Unternehmen wirklich extrem hohe Mengen an Einkommen verschwunden. Insofern ein Engagement von Deutschland in dieser UN-Steuerkonvention wäre das eine. Und das andere ist, wirklich auch in seine Finanzkriminalitätsbekämpfung zu investieren, um diese illegalen Finanzströme in Deutschland zu unterbinden und zu verhindern, dass die illegal erwirtschafteten Gelder in Deutschland gewaschen werden. Es gibt noch viele andere Punkte, die international gerade hoch diskutiert werden, unter anderem auch ein globales Abkommen, für das sich Frankreich, Brasilien und die Schweiz Frankreich und Brasilien einsetzen, dass die Besteuerung von MilliardärInnen auf mindestens 2% fordert über ihre Vermögen eben und Steuerflucht effektiv bekämpfen will. All das wären Möglichkeiten, wie jenseits der sehr komplexen Haushaltsdiskussion, in der sich natürlich alle befinden, aber auch noch über internationale Maßnahmen, die sogenannte Domestic Resource Mobilization, die wir ja auch in den SDGs sehen, für Länder im globalen Süden gefördert werden kann. Also kein Geld.
Vielen Dank dafür. Und für die FDP Knut Gerschau.
Ja, Frau Staatsministerin, Sie sprachen eben Ihre wichtigsten Aspekte an, die beim High-Level Political Forum in New York nächsten Monat zur Sprache kommen sollten. Steht auch das Thema Entschuldung von Entwicklungsländern auf der Tagesordnung und haben Teilnehmer der Bundesregierung dort auch die Vollmacht, konkrete Angebote zu machen?
Frau Staatsministerin.
Also das ist jetzt nicht der Kernfokus auch des High-Level Political Forums, aber wir engagieren uns ja in dem Kontext, den Sie genannt haben, auch schon sehr lange. Das hat hier, ich war ja in der vergangenen Legislaturperiode auch parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, wo wir uns auch sehr dafür eingesetzt haben, auch im G20-Kontext hier mit dem Common Framework hier voranzugehen. Auch eben zum einen erstmal die G20-Staaten auch hinter die Linie auch der Entschuldung zu bekommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was da für ein Hebel auch hintersteckt, wenn wir die Länder auch tatsächlich von dieser Last befreien würden. Wir schauen auch, dass wir uns noch mal angucken, was es für Möglichkeiten gibt der Schuldenumwandlung. Auch das ist ein Thema. Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir uns auch sehr darum bemühen, eben auch weitere AkteurInnen auch mit einzubeziehen, weil es eben halt nicht nur so ist, dass es ja eine Verschuldung gegenüber anderen Staaten gibt, sondern eben halt auch häufig gegenüber Privaten, die ein großes Problem darstellen und wo wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass bestimmte Entschuldungslösungen auch genau daran auch gescheitert sind. Und wie gesagt, also bei den Schlüsselbeiträgen, die wir jetzt gemeldet haben, sind diese Punkte eben halt auch sehr wichtig, sind die beiden ersten Punkte. Ich finde auch, der Aspekt, der jetzt gerade noch mal angesprochen wurde, auch zum Thema gerechtes Steuer. Globales Steuersystem ist ein ganz wichtiges. Wir haben mit der globalen Mindestbesteuerung hier ja auch schon erste Schritte gemacht. Aber natürlich muss man das auch weiterentwickeln. Und hier geht es ja auch darum, dass wir nicht weiter einen Race to the Bottom haben, von dem vielleicht möglicherweise kurzfristig einzelne Staaten profitieren können als sogenannte Steueroasen, die aber nachhaltig irgendwie eher destruktiv wirken. So, also das sind Punkte, die wir da haben. Und ich weiß auch, dass diese Bundesregierung auch weiter an diesen Aspekten arbeitet.
Weitere Nachfrage, Herr Gerschow.
Ja, wie beurteilen Sie die Rolle der EU beim High-Level Political Forum? Gibt es da genügend Kohärenz oder treten die Staaten einzeln auf? Gibt es unnötige Parallelstrukturen?
Frau Staatsministerin.
Also insgesamt würden wir gerne, wir würden uns insgesamt mehr Kohärenz innerhalb der EU wünschen, aber wir arbeiten auch sehr stark daran. Aber ich habe jetzt gerade von meiner Kollegin Bärbel Kofler gehört, dass sie gerne noch mal was dazu sagen möchte. Das ist ja auch ein Thema, was vor allem
das können Sie gerne tun.
Sind.
Wenn ich es einfach aus der Erfahrung ergänzen darf, gerade die EU-Frage. Im letzten Jahr hat die Europäische Union das erste Mal beim High-Level Political Forum einen eigenen Staatenbericht, wenn man so sagen möchte, also einen übergreifenden Bericht aller der EU als überregionales Staatengebilde vorgelegt. Das gab es noch nie. Das ist auf großes Interesse gestoßen. Ich habe selbst bei der Afrikanischen Union dazu vorgetragen, die sich über ähnliche Dinge Gedanken machen. Das ist ein erster wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass wir die Umsetzung der SDGs nicht nur in den Nationalstaaten, sondern eben auch in der Europäischen Union sehr, sehr ernst nehmen.
Dann gehen wir zur AfD. Herr Frohnmeier.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde mich insbesondere für das Thema des gesellschaftlichen Konsens darüber, der dargestellt wurde, interessieren. Es gibt ja gerade zum SDG 13 noch Umfragen. Die letzte hat relativ deutlich ergeben, dass 37% der Befragten sagen, dass ihnen die Klimaschutzmaßnahmen zu weit gehen. 35% sagen, es wird zu wenig getan. Und hier würde ich mich dafür interessieren, wenn wir uns die Projekte auch von deutscher Seite anschauen und da konkret werden, wie Sie den Bürgern in Deutschland erklären, dass wir solche Projekte durchführen. Wenn wir quasi eine, ich sage jetzt mal, deutsche Sichtweise anlegen, dann müssen wir feststellen, dass wir mittlerweile 10 Jahre hinter dem EU-Durchschnitt liegen, was das Vermögen der Deutschen anbelangt. Also sie sind ärmer geworden. Gleichzeitig finanzieren wir, ich habe das Ihnen mal mitgebracht, Projekte wie die Förderung von Frauen und Transsexuellen in Indien, in Kochi, damit dort Führerscheine für E-Rikschas erworben werden können für 10,5 Millionen Euro oder auch LED-Lampen in marokkanischen Moscheen für 8,5 Millionen Euro oder klimafreundliche Kochtechnologie in Kenia für 30 Millionen Euro. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie gehen Sie damit um, diese Themenbereiche weiter zu popularisieren? Scheinbar hat ja doch ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft in Deutschland ein Problem damit, beziehungsweise findet, dass diese Maßnahmen zu weit gehen und würde sich wünschen, dass das eingestellt wird.
Das waren Fragen eher an das BMZ, wenn ich das richtig sehe, weil es Frau Kofler.
Ich kann gern was dazu sagen und ich glaube, dass es dem gesellschaftlichen Klima in Deutschland auch sehr, sehr gut tun würde, wenn man sehr sachlich über diese Projekte diskutieren würde und nicht nur Schlagworte nehmen würde nach dem Motto Transgender-Projekte in Indien zu finanzieren. Jetzt äußere ich mich mal nicht dazu, dass Indien nach der eigenen Verfassung 3 Geschlechter kennt, nur mal als kleiner Hinweis an dieser Stelle. Das ist ein Projekt, ein Teil eines Projektes, den Sie gerade angesprochen haben, eines sehr großen Projektes, wo es um den Metrobau in Indien geht, um den Metrobau gemeinsam mit Indien. Dieser Metrobau im Übrigen auch immer Kredite, also rückbezahlt und so weiter und so fort. Dieser Metrobau braucht auch eines, die letzte Meile, dass insbesondere in den armen Gebieten Menschen zur Metro kommen können. Dazu dient in Indien unter anderem das Thema Rikscha. Das ist eines der günstigsten und am besten möglichen Fahrzeuge, insbesondere auch für Frauen, Sicherheit und so weiter von Frauen auf dem Weg dorthin. Und gleichzeitig bietet es natürlich auch Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen für Frauen. Das sind sehr viele Frauen, die dann einen E-Rikscha-Führerschein erwerben. Und es sind auch gemäß der indischen Verfassung, Menschen, die transgender sind und als Gruppe gelten, die auch Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt hat, sich selbst eine bessere Perspektive aufzubauen, beinhaltet. Das ist ein winzig kleiner Teil eines ganz großen Projektes, das überwiegend durch Kredite finanziert wird und dem Metrobau, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrssystems und der Akzeptanz und der Annahme dieses Systems in Indien dient. Und ich glaube, wenn man über sowas in Deutschland so sprechen würde, es so erläutern würde, auch sachlich erläutern würde, würde auch die Akzeptanz der Deutschen für solche Maßnahmen wesentlich größer sein.
Danke. Ich möchte nur ganz kurz in den letzten 20 Sekunden hinzufügen. Ich habe lediglich Ihre Projekttitel zitiert. Das finde ich ziemlich sachlich. Da muss man nicht aufgeregt werden.
So, dann biegen wir ein in die zweite Fragerunde. Da gibt es allerdings nur 3 Minuten. Und da wäre wieder Frau die SPD, die erste Runde, Sani Abdi.
Ich würde vielleicht gerne noch mal auf die Frage eingehen wollen, die auch schon von Knut Gerschau angeklungen ist, und zwar auf die Reform der Finanzarchitektur eingehen wollen, die eben ja auch für die Finanzierung der Umsetzung der SDGs auch benötigt wird. Deutschland hat sich unter anderem erfolgreich für eine Reform der Weltbank eingesetzt. Und dazu vielleicht auch meine Frage an Frau Abshagen. Welche konkreten Maßnahmen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur müssen aus Ihrer Sicht vielleicht noch getroffen werden, um bei der Finanzierung und Umsetzung der SDGs eben ja, wieder auf den Kurs zu kommen? Danke.
Frau Abshagen, beginnen Sie mit der Finanzarchitektur.
Ja, vielen Dank. Also ein Punkt wurde ja schon angesprochen. Schuldenerlass ist ein sehr großes Thema. Wir müssen Menschen im globalen Süden von dieser großen Schuldenlast befreien, damit eben auch Gemeinwohl und sonstige Projekte vom Staatshaushalt wieder finanziert werden können und wir vielleicht auch aus dieser Abhängigkeit von Krediten rauskommen. Und dann nochmal der Hinweis, das internationale Steuersystem ist wirklich extrem ungerecht. Deswegen hier auch nochmal die Betonung, wir brauchen diese demokratische, transparente und faire internationale Steuergovernance. Es geht so viel Geld im globalen Süden einfach nur durch Steuerhinterziehung, durch große Konzerne verloren, die, wie gesagt, teilweise in Deutschland gewaschen werden. Und eben zu einem Wettbewerb hin zu einer Niedrigbesteuerung von Unternehmen im globalen Süden führen. Das bedeutet, Besteuerungsrechte müssen fairer verteilt werden. Wir brauchen diese Gesamtkonzernsteuer und wir brauchen eine Mindeststeuer, die auch erhöht werden soll. Ich glaube, wir sind jetzt bei 20%. 25% wäre eigentlich das Gerechte. Und die Reform der Weltbank ist ein Teil davon, aber nur ein kleiner. Wenn wir mit den illegalen Finanzflüssen nicht sinnvoll umgehen, können wir niemals Länder im globalen Süden ermöglichen. Genau das, was Staatsministerin Rieglewski gesagt hat, die Selbstermächtigung. Insofern würde ich Sie sehr dafür unterstützen, dass Sie sich in diese internationale Steuerpolitik auch als AWZ-Abgeordnete reindenken.
Frau Staatsministerin, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, nur ganz kurz. Also ich finde, also das, was Sie gesagt haben, ist ja der eine Aspekt. Tatsächlich mit der Weltbankreform sind wir gut vorangegangen. Aber natürlich dieses Thema Transparenz über Geldströme ist ein wahnsinnig wichtiges. Auch ein Thema, wo wir auch sehr hart dran arbeiten. Und hinzu kommt aber auch, dass wir eben die Frage auch verbinden mit dem, dass es auch verlässlich in den Staaten, mit denen wir zusammenarbeiten, auch eine gute Arbeit gibt, um dann dieses Geld auch vernünftig zu verwenden. Also das ist so das heikelste Thema, was man hat. Man will ja Menschen nicht belehren, aber gleichzeitig erlebt man dann doch auch, wie auch letztes Jahr in New York, dass einem dann auch Bürgerinnen und Bürger aus bestimmten Staaten sagen, ja, wir sehen, was alles kommt, was gemacht wird, aber uns fehlt irgendwie der Adressat in der eigenen Regierung, weil die staatlichen Strukturen so sind, dass das Geld gar nicht wirksam eingesetzt werden kann. Das muss 2 Ebenen haben.
So, und dann sind wir bei der CDU-CSU, Volkmar Klein.
Frau Staatsministerin, Sie hatten ja eben dann nicht mehr genug Zeit. Jetzt gibt es dann noch ein bisschen mehr und ich will quasi vielleicht noch ergänzen. Das größere Problem in den Ländern Afrikas ist ja eher, dass es zu wenig Unternehmen gibt. Und wenn mir bei einem Besuch die Botschafterin, unsere Botschafterin in Tschad sagt, da kriegen wir von der Stromversorgung plötzlich eine Nachforderung in horrender Höhe. Wir können uns als Botschaft dagegen wehren. Aber diese Nachforderung, die kriegt auch ein kleiner Handwerker, der ein kleines bisschen erfolgreicher ist. Und dann werden dem seine Gewinne abgeschöpft. Nicht von irgendwelchen Europäern, sondern von Kleptokraten im eigenen Land. Fehlende Verlässlichkeit, fehlende Umsetzung von SDG 16. Und genau das war das zentrale Thema aus Interesse der afrikanischen Kolleginnen und Kollegen bei der IPU-Konferenz. Und dazu haben Sie jetzt noch 2 Minuten Zeit.
Ja, das ist ja das, was ich gerade auch angesprochen habe. Also dass es tatsächlich auch aus der Bevölkerung in diesen Staaten diesen Wunsch gibt, auch zu sagen, wir müssen irgendwie verlässliche Strukturen aufbauen. Da wissen wir alle, das ist irgendwie kein leichter Weg. Aber wir sind schon auch sehr stark da unterwegs, dass wir zum einen natürlich auch im Rahmen auch von Regierungskonsultationen mit Staaten sprechen, dass wir auch durchaus Dinge konditionalisieren, ohne dass man, das ist ja immer eine Gratwanderung, irgendwie, dass man nicht wieder in so patriarchale Strukturen reinfasst. Aber ehrlich gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen aus Ländern des globalen Südens auch mehr, also offensiver Ansagen auch von uns teilweise wünschen. Das ist auch was, wo wir auch dran arbeiten. Und das ist das, wo ich auch sage, das funktioniert nur, wenn das tatsächlich auch ein Mainstream innerhalb der Bundesregierung ist, was nicht nur das BMZ macht, sondern auch andere Ministerien, beispielsweise das Wirtschaftsministerium, die auch Dinge miteinander verknüpfen. Das andere ist tatsächlich dieses Thema auch Besteuerungsregime, dass eben dann auch Konzerne nicht machen können, was sie wollen. Und das andere ist ganz wesentlich die Stärkung der Zivilgesellschaft, damit man auch von dort aus, gerade auch in autokratischen Staaten, heraus eine kritische Masse bildet, die Einfluss nehmen kann, auch auf die Art und Weise, wie solche Länder auch regiert werden und sich dort auch langfristig etwas ändert. Weil alles andere alleine wird nicht helfen. Also wir können natürlich Bedingungen vorgeben, aber wir können natürlich am Ende das auch nicht, das alleine wird nicht funktionieren. Und deswegen setzen wir so stark eben halt auch mit verschiedenen Programmen, mit den Acceleratoren, aber auch mit anderen Elementen darauf, eben hier auch Strukturen aufzubauen, die dann eine Kontrolle auch im eigenen Land erfolgreich machen.
Vielen herzlichen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Susanne Menge.
Eigentlich bräuchten wir sehr, sehr viel mehr Zeit. Aber meine abschließende Frage an Sie, Frau Rieglewski, und an Sie, Frau Abshagen, ist die Dialogfassung, die vorliegt. Was wünschen Sie sich, Frau Rieglewski, um die Maßnahmen umzusetzen? Was wünschen Sie sich von uns, gerne auch im Hinblick auf die Arbeit des Beirates? Und Frau Abshagen, was würden Sie uns mit auf den Weg geben, was wir unbedingt zu beachten hätten auf Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategie bzw. der Dialogfassung, die uns.
Wir beginnen mit der Staatsministerin und dann Frau Abshagen.
Also erstmal möchte ich nur mal den Werbeblock schieben für auch die Dialogfassung und die Möglichkeit, sich auch noch online zu beteiligen. Ist jetzt auch genau einen Monat möglich. Ich würde mir sehr wünschen, dass es tatsächlich auch mehr auch Stellungnahmen aus dem parlamentarischen Raum gibt, vielleicht auch nicht nur vom PBNE, sondern eben halt auch von einzelnen Ausschüssen zu einzelnen Punkten. Man kann nicht alles kommentieren, aber das fände ich sehr gut. Ich habe ja schon im PBNE gesagt, dass ich mir schon auch gut vorstellen kann, dass man irgendwann vielleicht dazu kommt, zu sagen, es gibt eine parlamentarische Initiative, dass man sagt, wir wollen eben halt eine Nachhaltigkeitsstrategie, die auch vom Bundestag breit getragen wird. Ich finde, für sowas bietet sich eigentlich so ein Allparteien- oder so ein fraktionsübergreifender Antrag durchaus ein, weil wir innerhalb der Bundesregierung schon auch sehr stark darauf achten, dass die Ministerien eben sich auch an das halten, was wir dort formuliert haben, aber natürlich die parlamentarische Kontrolle einen ganz anderen Druck entfalten würde.
Frau Abshagen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite seit 10 Jahren zu den SDGs und habe schon die Verhandlungen mitverfolgt. Und die Nachhaltigkeitsstrategie hat zwar im Titel Leitprinzip der Politik, aber wirklich was verändert hat sie bisher noch nicht. Und solange diese Strategie so irrelevant bleibt für deutsche Politik, haben wir leider damit einen total zahnlosen Tiger. Insofern wären wir immer sehr unterstützend, dass ParlamentarierInnen sich das Thema Nachhaltigkeit und die Dialogfassung oder dann später die verabschiedete Fassung der Nachhaltigkeitsstrategie angucken. Was Sie konkret machen können, ist, diese Spillover-Effekte sind in so kleinen gelben Kästchen. Da steht aber bisher noch nicht so wahnsinnig viel drin, beziehungsweise meistens ist es eher auch wieder was Positives, quasi deutsche Politik hervorruft. Da ist ja vielleicht auch viel Richtiges drin. Aber wenn man sich diese sehr interessante Übersicht des SDSN anguckt, ist da einfach extrem viel rot, wie der deutsche Fußabdruck auf die Welt wirkt. Also vor allen Dingen in Konsum- und Produktionsbeziehungen. Das wäre etwas, wo man auf jeden Fall was ergänzen sollte. Und zum Schluss geht es darum, wenn die Nachhaltigkeitsstrategie keinen Einfluss auf Politik hat, dann können wir sie tausendmal überarbeiten. Insofern sollte es nicht nur eine Aufgabe sein des PBNDs, da ab und zu mal drauf zu gucken, sondern alle Ausschüsse. Also tragen Sie das bitte regelmäßig in diese Runde, in all Ihre anderen Ausschüsse, dass wir reinschauen müssen, was steht da drin und hat das überhaupt eine Auswirkung auf deutsche Politik. Sonst ist diese Strategie leider langfristig nicht besonders wirksam. Und wie gesagt, 15% der SDGs erreichen wir nur. Das ist wirklich ziemlich tragisch.
Und für die FDP Knut Gerschau.
Ja, Frau Dr. Kofler, die Bundesregierung will künftig die Rolle der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit stärken. Wie kann das spezielle Know-how von Kommunen effektive Hilfe bei der Realisierung von Nachhaltigkeitszielen in den Partnergemeinden leisten? Und Frau Staatsministerin, wie können wir die Kommunen stärker mitgenommen werden und eben bei der Realisierung der Nachhaltigkeitsziele?
Zur kommunalen Zusammenarbeit erst Frau Kofler, dann Frau Staatsministerin, bitte.
Ja, Sie haben recht, Herr Kollege, kommunale Zusammenarbeit ist ein ganz zentrales Momentum, um die SDGs erreichen zu können, denn vor Ort konkret werden eben Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehören Maßnahmen der Städteplanung. Es ist ja auch in den SDGs verankert, die besondere Rolle von Städten in der Umsetzung. Also Städteplanung ist ein entscheidendes Momentum, das natürlich sehr auf das Thema Klimaschutz zum Beispiel einzahlen kann, aber auch auf die Frage, wo sind Bildungs-Gesundheitseinrichtungen, also die Verknüpfung von Wohnen, Arbeit, Sozialem, ein ganz wichtiges Momentum. Öffentlicher Verkehr habe ich gerade vorher mit dem Metro-Beispiel in Indien erläutert. Das sind städtische Maßnahmen in der Regel, wo Klimaschutz und Armutsbekämpfung und zum Beispiel auch Gleichstellung der Geschlechter eine ganz entscheidende Rolle spielt und miteinander zusammenkommt. Also SDGs ohne Kommunen umzusetzen, das würde nicht funktionieren. Deshalb hatten wir auch im letzten Jahr beim High-Level-Forum gemeinsam mit dem BMUV Städtepartnerschaften und Städte als eines der wichtigen Themen, die wir auch mit Side-Events bearbeitet haben, wo sich Partnerschaften auch mit Städten in anderen Erdteilen realisieren. Wir fördern das auch. Wir werden im Herbst noch mal einen Gipfel haben, wo sich explizit noch mal um die kommunale Entwicklungszusammenarbeit gekümmert wird. Und auch auf dem High-Level-Forum in New York werden Städte dabei sein, kommunale Vertreter dabei sein, die auch zum Teil mit Best-Practice-Beispielen sich austauschen mit ihren Partnern in anderen Ländern, um hier Fortschritte zu erzielen.
Ja, also die Kommunen, da kann, das brauche ich nicht wiederholen, sind ganz essentiell für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben jetzt auch gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung auch unter Mitwirkung von SKW und Engagement Global eine Konferenz auch gehabt zum Thema Kommunen und Nachhaltigkeit. Das war sehr, sehr gut. Wichtig ist auch, dass wir die Ebene zwischen Bund und Kommunen dazunehmen, also die Länder, die an vielen Stellen ja auch Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln. Allerdings muss man sagen, das ist alles immer noch wie so ein Instrumentarium, was nebeneinander herläuft. Das ist auch eine Sache, die ich mir sehr stark vorgenommen habe, für den Herbst auch nochmal voranzutreiben, dass man auch mit den Ländern wirklich auch nochmal auf mindestens Ebene der Chefs und Chefin der Staats- und Senatskanzleien da auch mal guckt, ob man so ein bisschen Gemeinsamkeiten hinbekommt. Und was für die Kommunen, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, vieles von dem, was die machen, ist ohnehin schon nachhaltig. Die passen bestimmte Dinge auch einfach nur an auf neue Herausforderungen. Aber gleichzeitig entstehen teilweise auch Kosten, dass man auch den Kommunen ermöglicht, auch in einen besseren Austausch miteinander zu treten, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und wir haben mit dem Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit dafür auch ein Instrumentarium, wo wir jetzt auch noch enger mit dem BMZ zusammenarbeiten und um dann halt auch deren Kompetenz im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit auch zurückgreifen zu können.
Vielen Dank. Und für die AfD, Herr Frohnmeier.
Ja, vielen Dank. Frau Dr. Kofler, vor einem Jahr ungefähr wurde die Weltbank zur Klimabank quasi umgebaut. Gibt es seither für Sie wahrnehmbar Veränderungen bei der Umsetzung des SDG 13?
Frau Kofler, Sie sind angesprochen.
Dieser angesprochene Umbau resultiert daraus, dass man das Thema globale Güter, und da gehört Klimaschutz ganz maßgeblich mit dazu, neben Pandemie, Vorbereitung und anderen Dingen, besser finanziert, ohne zeitgleich die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit zurückzufahren. Erreicht wurde das damals, dass man den sogenannten Eigenkapitalanteil bei der Weltbank, der da bei 20% lag, auf 19% abgesenkt hat und mit diesem 1% Gelder freigemacht hat, die man auch hebeln konnte, auch mit der Hereinnahme von Hybridkapital, wo die Bundesregierung das erste Land war mit den damals zugesagten 305 Millionen Euro Hybridkapital, hier in eine Hebelung zu kommen. Und ja, diese Maßnahmen werden in diese Fragestellung der globalen öffentlichen Güter eingesetzt. Man muss sich vorstellen, dass sie insbesondere in den Ländern, in denen die zum Klimawandel nichts beigetragen, fast gar nichts beigetragen haben, unglaubliche Herausforderungen bestehen, weil diese Länder Maßnahmen zur Anpassung finanzieren müssen, ihnen aber die Zugänge zu den Finanzmärkten fehlen. Und dieses so geöffnete Kapital wird eingesetzt, unter anderem für Maßnahmen, den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels voranzutreiben.
Weitere Frage?
Also darf ich quasi daraus schlussfolgern, dass Sie einen positiven Effekt wahrnehmen?
Ich nehme wahr, dass es positiv ist, diesen Beschluss zu geben, die Gelder frei zu haben, das Geld dafür einzusetzen. Das löst noch nicht alle Probleme. Und ich glaube, die Komplexität des Problems, Klimawandel zu bekämpfen und Anpassungsmaßnahmen zu erzielen, ist so groß, dass man nicht innerhalb von ein paar Monaten einen überbordenden Erfolg sehen kann. Aber es ist der Schritt in die richtige Richtung.
Weitere Nachfrage?
Ja, ich würde mich außerdem für die New Development Bank an der Stelle interessieren. Beobachten Sie, dass auch hier das Thema SDGs und Agenda 2030 in die Überlegungen mit einfließen?
Entschuldigung, welche Bank?
Die New Development Bank, die BRICS Bank.
Ach, die BRICS Bank. Die BRICS Bank ist wie viele neue Instrumente etwas, was man ernst nehmen muss in der Betrachtung. Wir analysieren genau, was in diesen Banken passiert. Wir analysieren auch den Wunsch vieler Länder im globalen Süden ernst genommen zu werden und Zugang zu internationalen Finanzinstitutionen und Finanzarchitektur zu haben. Das ist ja ein Grund, warum es Länder gibt, die Hoffnung in solche neuen Bankensysteme setzen. Wir merken aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, dass es große Effekte oder auch große finanzielle Effekte auf die Bekämpfung der genannten Problemfelder beinhaltet.
Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ja, wir sind leider am Ende dieses Tagesordnungspunkts angekommen. Wir hätten gerne noch weiter darüber gesprochen, weil das Thema ist sehr interessant und, glaube ich, da gibt es noch viele, viele Aspekte, die man hätte aufführen können. Schön, dass Sie bei uns waren, Frau Staatsministerin Glewski. Und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben. Ich bedanke mich aber auch bei den Mitarbeitern von BMZ und BMU, die auch hier dabei waren und dazu beigetragen haben, dass wir Informationen bekommen, wie auch Frau Abzagen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Und damit ist der Tagesordnungspunkt geschlossen.